Und wir wollen Gottes Wort hören heute über dieses Wunder Jesus. Was für ein Wunder bist du, Herr Jesus. Halleluja. Heute werde ich über die Sünde sprechen. Keine Angst, erschrick nicht. Ich werde dich nicht in die Hölle verdammen. Im Gegenteil, ich will nur aufzeichnen, was ist Sünde? Was ist die schlimmste Sünde? Und wir haben hier schon von Jesus gesungen. Die schlimmste Sünde, die es überhaupt gibt, ist, dass man Jesus ablehnt, als den Retter, den Heiland, den Erlöser. Ich habe mal einen messianischen Juden in der Gemeinde gehabt, als Gast aus Jerusalem, der sogar ein Bibelcenter auf dem Ölberg. Könnt ihr ein bisschen runter? Ich habe zu viel Hall. Ich habe zu viel Hall, ja. Ich will nicht so hallen. So, vor einem Bibelcenter auf dem Ölberg hatte ich gehabt, und immer wenn wir Jesus gesungen hat, hat er sich weggedreht. Habe gedacht, komisch. Verstehst du, man verkauft Bibel, Neue Testamente, man will missionieren, man ist messianischer Jude und man will Jesus nicht haben. Jesus ist der Name. In keinem anderen Namen ist Heil und kein anderer Name ist den Menschen gegeben, wo sie selig werden können, als Jesus. J-E-S-U-S. Das ist dieser schöne Name. Gefährliche Sünden habe ich als Überschrift. Ich habe verschiedene Sünden entdeckt. Es gibt viele Sünden. Es gibt eine Todsünde, das ist die Sünde wider den Heiligen Geist. Dann sagt Jesus, und zwar ganz klipp und klar den Juden. Also alle Sünden werden vergeben, bloß diese eine Sünde wird nicht vergeben. Warum? Wenn du dich gegen Gott Vater versündigst, kann dich Jesus noch retten und erlösen. Wenn du dich gegen Jesus versündigst und Jesus ablehnst und Jesus nicht willst und so weiter, dann kann dich der Heilige Geist überzeugen. Aber wenn du den Heiligen Geist abgelehnt hast, wer soll dich da überzeugen und bekehren? Höchstens der Teufel. Und der kassiert dich für die Hölle. So, das werden die Sünden sein. Wir haben in einer Woche Ostern. Jesus lebt. Halleluja. Jesus ist auferstanden. Das wird die Botschaft sein. Eine Botschaft, die auch nicht alle Menschen gerne hören. Aber lass es. Jesus lebt. Halleluja. Und weil er lebt, lebe ich auch morgen. Das nur nebenbei. Wir werden Palmsonntag hier nichts jetzt am kommenden Sonntag haben. Jesus ist eingezogen nach Jerusalem. Und dann werden wir mit Palmen wedeln und zujubeln und jauchzen. Jesus, du bist König. Hosianna, gelobt sei der, da kommt im Namen des Herrn. Und dann kommen die Juden und sagen, die hohen Priester vor allem, oh, sag doch denn, die sollen nicht so jubeln und nicht nur so jauchzen und nicht nur Hosianna rufen. Dann sagt der Herr Jesus, aus dem Mund der Unmündigen habe ich mein Lob zubereitet. Du musst nicht studieren oder große Erkenntnisse haben oder was auch immer ist. Du musst nur ein Herz voller Liebe und Freude für den Herrn Jesus haben. Das wird jetzt am Sonntag sein. Liebe den Herrn und der Herr wird dich lieben. Freu dich über den Herrn und der Herr freut sich über dich. Nur nebenbei. So, das am Sonntag. Dann, ich lade dich ganz herzlich ein für die nächsten Gottesdienste nächste Woche. Die Karwoche, das ist so die stille Woche. Karwoche, Fleisch und so weiter, wird gekreuzigt. So, am Mittwoch wird das Thema sein, gelebte Vergebung. Wir haben da den grünen Donnerstag, da werden die Füße gewaschen. Da hat Jesus seinen Jüngern die Füße gewaschen, aber das haben wir hier nicht, diesen Donnerstag, kein Gottesdienst. Aber gelebte Vergebung. Fußwaschung, was es ist, dass wir einander vergeben, einander tragen, einander das Leben erleichtern und nicht einander das Leben schwer machen oder was auch immer es sei. Am Freitag wird das Thema sein, Gott ordnet unser Leben. Gott ordnet unser Leben. Das wird das Thema sein. Dann am Samstag, Heilung ist Wiedergutmachung. Wir werden auch für Kranke beten, weil es jemand da ist und Not hat. Aber Heilung ist die Wiedergutmachung. Gott stellt dich wieder her. Er macht dich wieder normal. Er stellt dich wieder auf die Beine, sodass du wieder laufen kannst. Und dann kommt diese Karwoche. So, gefährliche Sünden. Denk drüber nach. Sünden sind gefährlich. Alle Sünden sind gefährlich. Alle Sünden haben irgendwelche Konsequenzen. Wenn du der Stimme deines Gottes nicht gehorchst, ist Sünde schon, also ungehorsam. Aber ich möchte ganz besondere Sünden erwähnen, die Sünden gegen sich selbst. Die sind die schlimmsten Sünden, wenn man sich gegen sich selbst versündigt. Wenn man sich selbst kasteit, wenn man sich selbst quält, wenn man sich selbst zugrunde richtet, sich selbst. Und es ist ein Unterschied zwischen Fehlern und Sünde, das möchte ich auch ganz klar rausstellen. Fehler machen wir alle und wir machen sehr viele Fehler. Und Gott erlaubt, dass wir Fehler machen und so weiter. Fehler, wenn man Fehler macht, die muss man bearbeiten. Das sind Untugenden, so legt nun alles ab, was nichts taugt. Das sind da so Fehler, die müssen wir ablegen. Wir müssen vergeben, diese schlechten Eigenschaften aufarbeiten, was es auch immer ist. So, aus den Fehlern muss man lernen, deshalb macht man auch Fehler. Jesus erlaubt uns, Fehler zu machen. Petrus, du wirst mich dreimal verleugnen. Denkt drüber nach, oder? Ihr werdet euch alle an mir ärgern. Und die haben sich alle an ihn geärgert, weil er das Kreuz in Visier genommen hat. Fehler müssen wir also aufarbeiten oder sogar beten. Herr, zeig mir, was für Fehler habe ich. David betet im Psalm 119, erforsche mich Gott. Erforsche mich Gott. Oder wenn wir zum Abendmahl gehen, der Mensch prüfe sich selbst. Also ein Fehler. Ist bei mir alles in Ordnung zwischen mir und Gott und mir und mir selbst, meine Seele, meinem Geist und mit meiner Gesellschaft, in der ich lebe, ist da alles okay? Der Mensch prüfe sich selbst. Und wenn der Mensch sich selbst nicht prüft, dann muss er sich nicht wundern, dass es ihm schlecht geht. Der Mensch prüfe sich selbst. Bin ich ausgeglichen? Haushalte ich mit meinen Kräften? Lebe ich gesund? Lebe ich normal? Denn unser Körper ist ein Tempel des Heiligen Geistes. Ich bin für meinen Tempel verantwortlich. Was nützt es, du lebst wie ein Lump, saufst und frisst und was weiß ich, was du alles machst, und dein Körper geht vor die Hunde? Gott will das lange in deinem Leben leben, lange in deinem Haus wohnen. Unser Körper ist ein Tempel des Heiligen Geistes. Es ist die Maschine, das Fahrzeug, in dem wir durchs Leben fahren. Wenn der Körper nicht mehr mitmacht, sind wir am Ende. Deshalb, der Mensch prüfe sich selbst. Was kann ich noch abgeben? Was kann ich noch loslassen? Was schleppe ich noch mit in meinem Leben? So, denn wer unwürdig zum Tisch des Herrn geht, und da gibt es ist ein ganz tiefes Geheimnis da drin, der versündigt sich selbst, der schadet sich selbst. Er schadet nicht anderen, er schadet nur selbst. Wenn wir sündigen, wir schaden uns nur selbst. Wenn ich mich ärgere, du, das macht den anderen gar nichts aus. Der freut sich sogar noch, wenn du dich ärgerst. Aber wir schaden uns selbst. Wenn wir ungesund leben, wir schaden uns selbst. Wenn wir fluchen, in den Wald hineinrufen und schimpfen und uns aufregen, das gibt ein Echo-Gesetz und das hallt und es kommt zu uns wieder zurück. Doch Sünden, die müssen vergeben werden. Sünden richten sich immer gegen Gott. Sünde ist Rebellion gegen Gott. Das ist nicht das Griechische, was wir denken haben. Das griechische Denken ist Ziel verfehlen. Das ist Fehler machen. Ich schieße, aber ich kann nächstes Mal korrigieren und kann wieder genauer schießen, bis ich ins Volle treffe. Das sind Fehler. Aber Sünde ist nach der hebräischen Sicht und Denkweise Rebellion gegen Gott, gegen seine Führung. Das ist eine ganz schlimme Sünde. Gott, warum hast du uns rausgeführt aus Ägypten? Warum hast du mir die Frau, den Mann an meine Seite gestellt? Warum bin ich hier in Deutschland geboren oder in Afrika oder sonst wo, wo ich gar nicht geboren werden wollte? Warum bin ich in diese Familie hineingekommen? Dieses ärgern sich über die Führung Gottes. Und das ist was die Israeliten, ja, ihr Glück vermasselt hat. Sie sind deswegen nicht ins gelobte Land gekommen, weil sie immer gegen Gott gemotzt haben. Warum? Warum? Wären wir bloß in Ägypten geblieben und so weiter? Rebellion ist diese, das ist die Sünde gegen meine Bestimmung. Warum muss ich das machen? Ich möchte gern was anderes machen. Auch mein Beruf oder Berufung. Wir haben dieses Tage über Berufung gesprochen. So, was ist der Sinn des Lebens? Wenn du dagegen ankämpfst, du machst dich fix und fertig. Das sind Sünden gegen, ja, gegen Gott, gegen seine Berufung. Sünde, eine der größten Sünden ist eigentlich, und das ist die schlimmste Sünde, die hat Jesus auch den Juden klipp und klar gesagt, die Sünde, ihr seid anständig, ihr seid okay, sagt der Herr, aber eine Sünde habt, dass ihr den ablehnt, den Gott geschickt hat. Und das ist auch jetzt, Gott schickt Knechte Gottes, Mägde Gottes, der schickt zu uns, sie besuchen uns und so weiter. Aber mit dem will ich nicht haben, mit dem Pastor möchte ich nichts zu tun haben. Oder mit der Gemeinde möchte ich auch nichts zu tun. Aber es ist gerade die Gemeinde, die Gott dir geschickt hat. Diese Ablehnung, Geist der Ablehnung, nicht nur, dass man sich selbst ablehnt, sondern auch das, was Gott in einem in den Weg gestellt hat. Mich lehnt ihr ab. Und ihr wisst gar nicht, was ihr hier tut. Das war die schlimmste Sünde. Das sind die Fehler gegen sich selbst. Man will retten und man lässt sich nicht retten. Man will helfen und man lässt sich nicht helfen. Gott will uns heilen, wir lassen uns nicht heilen, aus bestimmten Gründen. Also, ihr lasst mich für, alle dürfen für mich beten, aber der nicht. Oder ich habe hier jemand in der Gemeinde gehabt, diese Person ist schon im Himmel beim Heiland, soll mit dem sich klarstellen. Dann frage ich, darf ich mit dir im Krankenhaus, darf ich mit dir noch beten, darf ich in der, du darfst beten, also ich durfte beten. Aber dann habe ich gefragt, darf ich auch die Gemeinde sagen, dass man für dich betet? Nein, sagt es nicht der Gemeinde, dann schlafe ich nämlich ein. Und ich will, aber das ist ein gutes Zeichen, wenn man einschläft. Da kann man nämlich, um nicht sterben, sondern, weißt du, du kannst dich entspannen. Der Herr hilft und er hört Gebet. So viele wollen nicht, dass man für einen betet, deshalb bleiben sie auch im Gefängnis. Petrus betete, Petrus war im Gefängnis, aber die Gemeinde betete für ihn und da kam der Engel und hat ihn rausgeführt. Also sei dankbar, wenn jemand für dich betet. Sei froh. Das ist ja, man ist nicht verpflichtet, für dich zu beten. Aber eine Sünde ist, dass man Menschen ablehnt, die Gott geschickt hat, die Gott an die Seite gestellt hat. Nein, ich lasse mich von dem nicht helfen. Jesus starb für unsere Sünden, nicht für unsere Fehler. Er starb gegen diese ganze Revolte, Revolution und die ganze Meuterei, die wir gegen Gott veranstaltet haben. Aber er starb nicht für unsere Fehler. Deshalb sagt auch die Heilige Schrift klipp und klar, jaget nach der Heiligung, ohne welche ihr niemand den Herrn sehen wird, werdet. Jesus starb also nicht für unsere Fehler. Die Sünde, die Ursünde war, ich werde noch auf diese Ursünde zu sprechen kommen, im Garten Eden. Zuerst einmal im Garten Eden war zu ungehorsam. Gott hat gesagt, ihr dürft von allen Bäumen essen, aber hier von diesen zwei nicht. Man hat Gott nicht gehorcht. Eine Sünde ist also ungehorsam. Und zwar dort eine bewusste Aktion und Handlung. Ist Feindschaft gegen Gott. Also das ist Sünde. Weißt du, was du machst, und das können Fehler sein, aber was du bewusst machst, das ist Sünde. Und zwar wie dieser David, den Uriah, der wollte mit der Frau Bathsheba da wieder Ehe führen und was auch immer ist. Und dann lässt er den Uriah ermorden. Und zwar ganz bewusst. Er schreibt dem Joab einen Brief und sagt, hör mal, David setzt den Uriah an der vordersten Front und wenn die Leute ausbrechen aus der Stadt, zieht euch zurück, damit er stirbt. Und es wurde gemacht. Deshalb, David, wurden alle Sünden vergeben. Bloß diese eine Sünde wurde ihm nicht verziehen, von Gott aus. Er durfte den Tempel nicht bauen, weil Blut an seinen Händen klebte. Es war eine bewusste Handlung. Der David hat sehr viele Fehler gemacht. Und die hat Gott alle vergeben. Auch sehr viele Sünden. Auch dieser Ehebruch wäre vergeben gewesen, aber dieses bewusste Handeln. Und Gott hat deshalb Feindschaft gesetzt. Feindschaft zwischen dem Samen der Frau, der Nachkommenschaft der Frau und der Nachkommenschaft des Teufels, der Schlange, des Böse. Und er sagt, ich will in 1. Mose 3, 15, ich will Feindschaft setzen zwischen dir, also Teufel, und der Frau hier, dem Menschen und so weiter. Und derselbe Nachkomme wird der Schlange, also des Menschen, wird der Schlange den Kopf zertreten und du wirst ihm in die Ferse stechen. Diese Schlange, also dieser Teufel, er wird alles dran setzen, Jesus zu vernichten. Der Mensch ist verführt worden. Deshalb kann der Mensch auch erlöst worden. Der Teufel, seine Sünde war Stolz. Ich bin der Größte, ich bin der Schärfste, ich bin der Stärkste. Ich, und dann hat er sich über Gott erhoben, darüber will ich nicht ganz groß eingehen. Der Fall Luzifers, aber das kannst du in der Bibel nachlesen und studieren. Er hat sich was eingebildet. Er ist es. Er ist es. Stolz. Das ist diese Ursünde. Und das ist auch eine sehr gefährliche Sünde. Ich komme nachher noch darauf zu sprechen. Stolz. Stolz ist eine Sünde, die viele andere Sünden nach sich zieht. Stolz. So, aber hier, der Nachkomme der Frau soll der Schlange den Kopf zertreten. Und das hat der Teufel gewusst. Deshalb wollte er mit allen Mitteln verhindern, dass er nicht am Kreuz stirbt, dieser Herr Jesus. Denn dann hätte nicht der Schlange den Kopf zertreten können. Aber am Kreuz, seine Füße wurden durchbohrt. Und das ist ein Zeichen, die Wunden Jesu sind ein Zeichen für unsere Erlösung. Ich will Feindschaft setzen und diese Feindschaft besteht bis heute. Diese Feindschaft besteht bis heute. Der Mensch ist verführt worden auf der einen Seite und deshalb kann er auch erlöst werden. Der Teufel hat sich selber eingebildet und sich selbst erhoben. Der kann nicht erlöst werden. Für den Teufel gibt es keine Erlösung und du musst nicht beten. Ich habe mal so eine Allversöhner-Gottesdienst irgendwo mal miterlebt und dann betete lieber Bruder, oh Herr, lass auch den Teufel, den Luzifer, den Satan selig werden. Ich glaube nicht an seine Seligkeit. Der Teufel kann nicht erlöst werden, weil er bewusst gesündigt hat. Und alles, wo bewusst geschieht, das sind gefährliche Sünden. Bewusst. Bewusste Sünden, bewusst jemand umbringen, bewusst jemand ausrauben, bewusst jemand belügen. Wenn du lügst, ist nicht schlimm. Das ist Fehler. Du bist ausgerutscht, hast Fehler gemacht. Aber wenn du bewusst etwas machst, das ist ein Verbrechen. Und für diese Verbrechen, ja, gibt es nur eine Erlösung, das Blut Jesu Christi. Und vieles, ja, musst du im Kauf nehmen, dass du dann auch darunter leidest oder krank wirst oder was auch immer ist. Gott hat Verheißung gegeben, 1. Mose 3, Vers 15, er wird dem Satan den Kopf zertreten. Die Schlange wehrt sich bis heute und der Teufel versucht, die Menschen immer wieder reinzulegen. Ich habe auch in diesen Tagen gesagt, weißt du, er will nicht das Böse dir ankreiden und was Böses dir machen. Nein, er will dich vom Ziel abbringen. Das ist, was der Teufel möchte. und dann, dass du so abdriftest und dass du ja Christus ablehnst und nicht mehr an Christus glaubst und Christus, der lächerlich und oberflächlich und was weiß ich auch immer erscheint. So, Golgatha, wir werden diese Woche, die kommende Woche noch viel über Golgatha hören. Ich mag diesen Hügel Golgatha, obwohl ich den gar nicht mehr finde. Ich habe gesucht, am Damaskustor habe ich vermutet, dass nach einer Überlieferung dieser Hügel Golgatha dort wäre. Heute ist es ein Busbahnhof für die Araber. Das ist Golgatha. Aber was auch immer ist, der Hügel Golgatha. Weißt du, nicht was historisch und geschichtlich irgendwo ist oder ja geografisch, das ist das Wichtige für die Erlösung. Nein, was im Geiste geschieht, was im Denken geschieht. Deshalb, was in unserem Denken geschieht, das ist ausschlaggebend. Das, was in unserem Denken geschieht. Und deshalb, wo passieren die Sünden? Die Sünden passieren nicht nur äußerlich, denn das, was zum Munde rausgeht, verunreinigt den Menschen. Also beschmutzt ihn, besudelt ihn, er zieht ihn runter, macht ihn schlecht, der Ruf wird ruiniert, was auch immer ist. Aber die Sünden passieren innen drin. Rebellion gegen Gott, aus welchem Grund auch immer. Ich mag den oder ich mag den nicht. Jesu Geschichte ist unsere Geschichte. Sein Schicksal ist unser Schicksal. William Busch hat ein ganz tolles Buch geschrieben, Jesus, unser Schicksal. Es ist unser Schicksal. Sein Weg ist unser Weg, sein Kampf ist unser Kampf, sein Feind ist unser Feind. Das nur nebenbei. So, deshalb, der Kampf geht weiter. Golgatha gibt's nicht mehr. Den Hügel Golgatha gibt's nicht mehr. Das Kreuz ist auch nicht mehr da. Nur noch Symbole. Aber der Kampf geht weiter. Der Teufel ist noch da. Und diese Realität, die Schlange, gibt nicht auf. Und deshalb, Jesus war nur der Vorkämpfer. Er hat der Schlange den Kopf zertreten. Er ist sowas wie der David beim Goliath. Und dann werden die Philister gejagt. So, das ist Jesus. Er hat den Goliath erledigt, sein Haupt abgetrennt, ihn besiegt. Aber die Philister sind immer noch da. Und als David regierte, da gab's immer Kampf zwischen ihm und den Philistern, obwohl er den Riesen besiegt hat. Obwohl der Riese Satan für uns besiegt ist, als Kinder Gottes, haben wir immer wieder mit den Bösen, mit den Negativen, mit den finsteren, dunklen Mächten zu kämpfen. Und jede Generation muss die Schlange neu besiegen. Jede Generation. So, unsere Vorfahren haben das gemacht. Unsere Urahnen haben das gemacht. Und ich muss auch. Und meine Kinder müssen es auch. Die müssen selbst die Schlange, die Sünde, das Übel besiegen. Und das Schöne dabei ist, oder das Interessante dabei ist, im Alten Testament wird die Sünde der Teufel mit Schlange verglichen. Das schleicht sich rum. Verstehst du das? Schleicht sich rum. Das merkst du gar nicht. Es schleicht sich. Sünde ist eine schleichende Sache. Du willst es gar nicht. Aber es ist plötzlich da. Sogar im Paradies. Kannst du dir vorstellen, dass der Teufel mittendrin im Paradies, im Zentrum des Paradieses war, wo die zwei Bäume standen? Seit Jesus weißt du. Und er hat diesen Kampf gekämpft. Seit Jesus weißt du, wie es geht, wie man den Teufel besiegt, wie man die Sünde besiegt, wie man sich mit Gott versöhnt, indem man vor Gott Buße tut. Erforsche mich, Gott, und erfahre mein Herz und siehe, Herr, korrigiere du mich. Gefährliche Sünden, das ist mein Thema. Aber, weißt du, Gott lässt manchmal durchgehen. Aber wenn es immer wieder das Gleiche passiert, dann ist etwas drin, was drin ausgeräuchert und ausgeräumt werden muss. Verstehst? Wenn einmal eine Wespe rauskommt aus dem Loch, das ist okay. Ich habe sie verflogen. Aber wenn es ständig negative Gedanken kommen und ständig diese Wespen rausfliegen und reinfliegen, dann muss ein Wespennest sein. Und deshalb, wir sollen unser Herz erforschen, erfragen, ist da noch irgendetwas, das ausgeräuchert, beseitigt werden muss. Und es ist nicht einfach, ein Hornissennest auszuräuchern. Das habe ich einmal getan, bei mir im Garten in Süddeutschland. Habe gedacht, und die waren in der Erde, so im Erdloch, die Wespen. Habe Wasser reingeschüttet, habe gedacht, die saufen und ertrinken. Was glaubst du, wie die mich gejagt haben? Wenn du anfängst, sie zu besiegen, verstehst du, die verfolgen dich. Die geben dich nicht auf. Und deshalb, der Teufel verfolgt dich. In dem Moment, wo du anfängst, dagegen anzukämpfen, du wirst verlieren und du wirst gejagt und getrieben. Und deshalb, wir können nicht in unserer Kraft gegen das Negative, gegen das Böse ankämpfen. Wir brauchen die Hilfe des lebendigen Gottes. Wir brauchen die Hilfe Gottes. Ich werde nie vergessen, dass wir haben eine Taufe am Kocher in Süddeutschland. War ein wunderbarer Gottesdienst draußen. Der Himmel war blau, die Sonne schien und alle waren glücklich. Und da kommt so ein frisch bekehrter junger Mann auf mich zu und sagt, Pastor, Ich nehme mit dem Teufel auf. Und krempel sich die Ärmel hoch. Habe ich gesagt, Bruder, hör doch auf mit dem Blödsinn. Mit dem Teufel kannst du und kann ich nicht aufnehmen. Nein, das ist nicht wahr, jetzt muss ich aufnehmen. Nein, Jesus hat für uns den guten Kampf des Glaubens gekämpft. Und weißt du, was mit dem jungen Mann passiert ist? Nach ein paar Monaten ist er in der Irrenanstalt gelandet, durchgedreht. Du kannst gegen den Teufel nicht aufnehmen, der macht dich verrückt. Der bringt dich in die Irrenanstalt. So, ein paar Gedanken über gefährliche Sünden. Es reicht nicht aus, Brüder und Schwestern, dass wir nur das Gute kennen, wir müssen auch das Gute tun. Das ist so wichtig, das Gute auch tun. Es reicht nicht aus, zu wissen, was gut ist. In der Bibel heißt, wer da weiß, Gutes zu tun und tut es nicht, dem ist es Sünde. Du weißt, hier soll ich helfen. Also niemand anders kann den Menschen helfen, dann muss ich helfen. Und wenn ich das nicht tue, versündige ich mich. Es gibt so viele Gratwanderungen. Ich soll dem Kranken helfen oder besuchen und dienen und helfen oder ihn heilen. Das ist meine Fähigkeit oder mein Auftrag, meine Berufung. Wenn ich das nicht tue, versündige ich mich. Also wir sollten immer wieder rausfinden, ist das mein Auftrag, Gutes zu tun? Oder bilde ich mir nur ein? Und der Teufel versucht uns abzulenken, dass wir uns einbilden. Ich bin für dich beauftragt. Nein, das muss uns der Heilige Geist einen Auftrag geben. Ich bin für dich beauftragt. Dich zu heilen, dir zu dienen, dich zu versorgen und was auch immer sei. Satan wütet gegen all die, die versuchen, ihn zu bekämpfen, wie diese Hornisse, stehst du und die jagen dich. Und die geben dir keine Ruhe. Du kannst rennen, die sind schneller als du, die fliegen. So, er ist wütend, er ist verletzt. Und verletzte Tiere sind sehr gefährlich. Verletzter Löwe, verletzter Wolf, verletzter Hund sind gefährlich, sind bissig, ätzend, beleidigt. Deshalb, wenn du anfängst, gegen den Teufel zu kämpfen, und wir müssen auch hier wirklich auseinander lernen, was ist, weißt du, vieles hat der Herr getan für uns. Es ist vollbracht. Und wir sind 2000 Jahre zu spät geboren. Aber jetzt, ich muss auch meinen Teil tun. Verstehst du? Ich muss auch meinen Teil tun. Und was ist wichtig? Zuerst muss ich den Herrn fragen, und dann tue ich meinen Teil. Deshalb, weißt du, wir Christen bringen uns durcheinander. Die tun zuerst ihren Teil und dann, wenn es nicht mehr geht, lieber Gott, hilf mir. Nein, aber zuerst müssen wir den Herrn fragen, den Herrn bitten, den Herrn anrufen. Und dann wird uns der liebe Gott sagen, was wir zu tun und zu lassen haben. In der Bibel haben wir eine interessante Geschichte, ein König. Weißt du, Gott hat gegen den König nichts Negatives gehabt. Aber er ging zuerst zu den Ärzten in seiner Situation und hat die Ärzte aufgesucht und dann erst den lieben Gott. Und das hat den Herrn beleidigt. Also Sünde ist eine Beleidigung des Herrn. Wenn du Gott beleidigst, wenn er nicht mehr Nummer eins ist, du sollst keine anderen Götter haben neben dir, das ist also, sind gefährliche Sünden. Das ist so viel. Ich habe nur die Überschrift hier mal gelesen, als ich diese Überschrift bekommen habe und habe gedacht, du musst dich mal auch mit der Sünde auseinandersetzen und dir Gedanken über Sünde machen. Und dann habe ich gemerkt, du, da ist so viel in der Vorbereitung. Ich habe mich fast erschreckt. Da wird so viel, was Sünde ist, wenn der Herr nicht an erster Stelle steht. Und der Arzt, die Bank oder der Richter, der Pastor, die Menschen. Und dann, wenn das alles nicht mehr hilft, lieber Gott, hilf mir bitte. Sie versündigten sich, weil sie Gott auf die Seite stießen. Oder wie dieser eine junge Mann, verstehst du, dass er anfing da, ich nehme mit dem Teufel auf. Mit dem Teufel kannst du nicht spaßen. Er ist ein Geist, ein Dämon, eine Macht. So wie Gott eine Macht ist oder die Engel eine Macht, Mächte sind. In Judas Kapitel 6, da ist die Rede, verstehst du? Und da Judas, das ist ein kurzer Brief, aber da steckt unheimlich viel drin. Und wenn du mehr erfahren möchtest, guck unsere Bibelschule auf unserer Homepage-Seite, da ist die Bibelschule angeboten. Aber diesen Vers aus Judas 6 nehme ich, auch die Engel, die ihren hohen Rang nicht bewahrten, sondern ihre Wohnstadt verließen. Das sind diese Dämonen, das sind die dunklen Mächte und so weiter. Und die sind aufgehoben für den Tag des Gerichts. Sie liegen in finsteren Banden, heißt es hier. So sind auch die Leute von Sodom und Gomorra oder die Geister und umliegenden Städte und so weiter, der die Unzucht verfielen, auch so dahingegeben worden. Und dann heißt es, als aber Michael, der Erzengel, mit dem Teufel stritt und so weiter, sogar der Erzengel Michael ist nicht durchgekommen. Also, und dann denkst du, ich schaff das. Und die Bibel sagt, das sind alles Träume, diese Leute, die sich die Ärmel hochkrempeln und sagen, ich schaff das. Eine Sünde. Ich schaff das. Du schaffst es nicht. Und hier, und sogar der Erzengel Michael, der stritt mit dem Teufel um den Leichnam Moses und wagt nicht für die Lästerung, den Satan zu lästern, sondern der Herr strafe sich dich. Weißt, wir müssen vieles Gott überlassen. Sünden passieren, wenn wir Dinge an uns reißen, die allein Gott tun kann und machen kann. Das wird zur Sünde. Du, das ist so heikel. Du, als Christ, da musst du so aufpassen, dass du durchkommst. Der Herr schelte dich. Der Herr strafe dich. Und nicht wahnsinnig sein wie dieser eine. Und dann heißt es hier weiter im Judasbrief, diese aber lästern, was sie nicht kennen, was sie von der Natur aus nicht verstehen, wie die unvernünftigen Tiere, und gehen dabei zugrunde. Also alle Sünden sind gegen mich selbst gerichtet. Wenn ich etwas lästere, was ich nicht verstehe, auch diese Mächte, verstehst? Oh, ich glaube nicht an Gravitationskräfte. Und dann fahre ich Vollgas in die Kurve rein und dann wundere ich mich, wenn ich irgendwo auf dem Dach lande. Oder woanders, im Graben. Wehe denen, heißt es hier im Judas noch weiter, denen, die, denn sie gehen den Weg Kains und fallen in dem Irrtum des Biliam und des Gewinnes willen und so weiter, oder in der im Aufruhr der Rotterkoras. Kind Gottes, wir müssen so aufpassen als Christen. Ich spreche von gefährlichen Sünden für Gläubige, für Jesus-Nachfolger. So, auch wenn du Kind Gottes bist, du darfst nicht leichtfertig sein, oberflächlich oder leichtsinnig, diesen geistigen Dingen. Verstehst du, darfst nicht alles auf die gleiche Schulter nehmen. Ach, im Namen Jesu haben wir den Sieg. Und dann wundern wir uns, wenn wir Tiefschläge bekommen. Du musst wissen, der Herr schelte dich. Der Herr strafe dich. Herr, mach du das. Satan stellt uns so viele Fallen. Gefährliche Sünden, spreche ich. Und vieles verharmlost, der spielt runter, redet klein, dass du es gar nicht so ernst nimmst, die Sachen, und ernst denkst. Einfach alles, ist alles nur Bagatelle, das ist so Klacks. Gerade diese kleinen Dinge, diese Sandkörner im Getriebe, die machen, zerstören die ganze Geschichte. Und was macht der Teufel? Der Teufel streut gerne Sand in den Augen. Das machen wilde Tiere, bevor sie einem Pferd oder was für Wesen auch immer ist, die Gurgel durchbeißen. Und deshalb versucht er, ach, das musst du nicht so alles dramatisieren, das ist schon alt, das ist schon überholt, das Blut Jesu, der Name Jesus, das Kreuz. Und dann werden, der Satan versucht, Lügen zu verbreiten. Und auf einer Lüge reinfallen und einer Lüge glauben, das ist auch eine Sünde. Und weil sie die Wahrheit nicht annahmen, heißt es einmal in der Bibel, Römer 1, weil sie die Wahrheit nicht annahmen, gab Gott ihnen kräftige Irrtümer. Und dann auch wieder die Geschichte, dass sie sogar ihren eigenen Leib verderben. Also, wenn du einer Lüge aufsitzt, verdirbst du deinen eigenen Körper, deinen eigenen Geist, deine eigene Seele. Die Auferstehung Jesu hat wirklich stattgefunden. Kannst diskutieren, so viel du willst. Ostern ist Ostern und bleibt Ostern. Und ich lasse mir Ostern nicht abschaffen. Weißt du, die Antichristen, die wollen Weihnachten abschaffen, die wollen Ostern abschaffen, die wollen Pfingsten abschaffen, die wollen Himmelfahrt abschaffen, die wollen die ganzen Feiertage abschaffen. Aber das sind unsere Triumphe. Jesus lebt, Halleluja. Für die ersten Christen war so klar, Jesus ist auferstanden. Sie haben da gar nicht groß diskutiert. Und wenn ich so den Paulus höre, 1. Korinther 15, Vers 13 und folgende Verse, weißt du, wenn Christus nicht auferstanden wäre, wäre meine Predigt heute Abend vergeblich, mein Glaube wäre vergeblich. Und deshalb, du siehst nur, die Auferstehung auszuklammern, das ist nur noch ja im Geiste oder in der Vorstellung und was weiß ich alles. Jesus ist im Geist auferstanden und sich alles nur in Denken, in Philosophien und Theorien. Nein, er ist wahrhaftig auferstanden. Mir gefallen die orthodoxen Christen in Russland oder so woanders. Weißt du, da kommt der Pope, der Priester sagt, der Herr ist auferstanden. Und alle schreien, er ist wahrhaftig auferstanden. Der Herr ist wahrhaftig. Und genau das müssen wir wieder ganz neu auf den Leuchter stellen. Der Herr ist wahrhaftig auferstanden. Sonst brauche ich nicht, muss ich nicht mehr glauben. Wo sind meine Lieben? Meine Vorfahren? Verstehst? Die sind beim Herrn. Wäre Christus nicht auferstanden, wäre alles sinnlos. Und das ist eine Sünde, wenn das Leben alles sinnlos ist. Das bringt mir nichts. So, der Teufel möchte dass du nicht mehr an der Auferstehung glaubst. Ach, weißt du, da werden so viele Märchen gemacht. Und guck mal, was für Zeit in den Zeitschriften, bei Bund oder beim Spiegel, über Ostern und so weiter, da wird alles Mögliche wissenschaftlich bewiesen, dass Christus das nicht ist und das nicht ist und das nicht ist und das nicht war. Er ist wahrhaftig auferstanden. So, lass doch Spiegel schreiben, was er will, und lass die Bunte schreiben und malen, was die will und wollen. Weißt du, wenn Jesus nicht auferstanden wäre, wäre ich noch in der Sünde. Hätte Gott sein Opfer gar nicht angenommen, nur nebenbei. Da wäre ich rettungslos, hoffnungslos, da wäre ich verloren. Aber ich danke Gott, dass ich das glauben kann, dass ich fassen kann. Und selbst wenn ich es nicht verstehe und nicht erklären kann, denn geistliche Dinge können wir nicht erklären, selbst wenn wir möchten. Da muss ich glauben. Wie mag das zugehen? Wie ist das passiert? Mir vollkommen egal, wie das passiert ist. Ich glaube, Jesus ist auferstanden. Und deshalb hat Jesus gesagt, die Sünde ist, weil sie nicht an mich glauben. Und weil sie vielleicht auch nicht an die Auferstehung glauben. Aus welchen Gründen auch immer. Und dann ist der Glaube und alles, was wir tun, vergeblich und umsonst. Aber gerade die Auferstehung Jesu, nicht meine Auferstehung und nicht der Frühling, die Natur. Nein, die Auferstehung Jesu ist der Schlüssel für meinen Glauben, für meine Hoffnung, für mein Leben. Der christliche Glaube ist mehr als nur Morallehre. Also ich halte nichts von Moral. Verstehst du, was nützt es, wenn ich anständig bin und mit dem Tod ist alles zu Ende mit mir? Auferstehung, verstehst du? Mein Leben muss ja weitergehen. Das christliche Leben ist mehr als nur glücklich zu sein, erfolgreich zu sein. Es ist ewiges Leben und das passiert durch die Auferstehung. Der christliche Glaube besteht nicht nur aus ein paar frommen, schönen, süßen Ratschlägen, ach, der Herr ist gut und so weiter, vertraue dem Herrn, es wird alles gut. Nein, ich werde leben. Warum? Weil Jesus lebt, lebe ich auch morgen. Halleluja. Das ist Auferstehung. Oder wie der alte Hiob sagt, ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Der christliche Glaube ist an die Person Jesu gebunden und verknüpft. Jesus ist auferstanden und weil er auferstanden ist, werde ich auch auferstehen. Ist er nicht auferstanden, dann lass uns einpacken und nach Hause gehen. Ja, alles umsonst. Auferstehung Jesus ist das zentrale Thema. Jesus und wir gehören zusammen, unzertrennlich. Und in dem Moment, wo ich mich von Jesus trenne, begehe ich eine Sünde. Indem ich Jesus links liegen lasse, also nur noch anständig leben, human sein, den Flüchtlingen helfen oder was weiß ich, ein paar bisschen Geld spenden, irgendwo in Afrika oder irgendwo armen Flüchtlingen und armen Leuten. Nein, es ist wichtig, ist, dass du Beziehung zu Gott hast. Und dann kommt alles andere. Dann hilfst du automatisch den Leuten. Dann kannst du nicht an deinen Bruder und deine Schwester vorbeigehen, die jetzt hungert. Jesus und wir gehören zusammen. Und wir sollen uns nur jetzt mal an Jesus erinnern. Deshalb ist auch beim Abendmahl, wenn ich daran denke, Abendmahl ist ein Gedächtnis mal. Ich denke daran, was hat er alles für mich getan? Ein Gedächtnis mal. Und wer das nicht versteht, wer das nicht denken kann, wer das nicht in sein Leben integrieren kann, Jesus ist für mich gestorben, er hat für mich sein Leben gegeben, er hat für mich sein Blut vergossen, das nehme ich im Geist, im Glauben auf. Halleluja. Er starb für mich. Und alles, was Jesus tat, tat er stellvertretend für mich oder für uns. Ich bin Egoist. Und ich denke, das ist für mich. Und wenn ich das kapiere, wenn ich das begreife, dann wünsche ich auch alles allen anderen, dass sie das auch begreifen. Und noch etwas. Der Herr Jesus gab uns ein Beispiel. Er sagt, die Füße wusch bei seinen Jüngern. Ein Beispiel habe ich gegeben. Und selig seid ihr, wenn ihr das so tut, wie ich das getan habe. Er hat uns ein Beispiel gegeben. Weißt, und da an dieser Wahrheit, an diesem Beispiel, wenn wir das tun und das so leben, wie er gelebt hat, das rettet uns. Trennen wir uns von dieser ganzen Geschichte, dann leben wir vergeblich, kämpfen wir vergeblich, alles ist umsonst. Selbst wenn wir gesund werden. Weißt du, du kannst gesund werden durch Gehirnakrobatik. Das ist kein großes Kunststück. Ich denke positiv, ich esse positiv, ich lebe positiv und so weiter. Und dann denke ich, das wird schon recht werden. Aber Jesus hat geheilt. Weißt du, ich glaube nicht an Glaubensheilungen. Verstehst du, durch den Glauben, dass ich gesund werde, aus dem Glauben, nein. Göttliche Heilung. Gott muss uns berühren. Gott muss uns retten. Gott muss uns helfen. Viele versündigen sich, indem sie nur an sich selbst, auf sich selbst konzentrieren und denken, ich helfe mir. Durch mein positives Denken. Nein. Gott, der Allmächtige, der Vater, der verbindet sich. Und bei ihm bin ich im richtigen Zug, auf dem richtigen Weg. So, man muss kein schlimmer Verbrecher sein, um in die Hölle zu landen. Man muss nur Jesus ablehnen. Nur Jesus ablehnen. Verstehst du? Und in dem Augenblick, verstehst du, wenn du Jesus ablehnst, du hast niemanden mehr, an den du dich klammern könntest, der dich retten könnte. In Johannes 10, Vers 10, Jesus kam uns, um volles Leben und volles Genüge zu geben. Wer Jesus ablehnt, der will das gar nicht wahrhaben. Jesus, mein Retter, mein Freund, mein Partner, mein Begleiter. Alle, die Jesus nicht wollen, die sehen auch in den ganzen Feiertagen, Weihnachten, Ostern, Pfingsten, keinen Sinn. Warum sollen wir das feiern? Frühlingsfest, Lichterfest. Wenn der Inhalt fehlt, ist alles sinnlos. Es ist nur eine leere Hülse. Die Hauptperson ist Jesus. Wenn die Mitte fehlt, denn die Juden haben gesagt, wir wollen nicht, dass dieser über uns herrsche. Deshalb kreuzige ihn, weg mit ihm. Und das war die Sünde. Die Sünde. Sie riefen weg mit diesem Jesus. Als die Juden hörten, dass Jesus geboren sei, haben sie sogar sich erschrocken und erschreckt. Herodes und ganz Jerusalem. Die Juden mochten Jesus von Anfang an nicht. Sie haben sich nicht an ihn interessiert. Und deshalb, meine Sünde, meine Ursünde wäre, wenn ich mich für Jesus nicht interessiere. Komm, das soll er machen. Was er will, ein guter Mann sein. Ein Lehrer, Prophet, Missionar, Prediger, Wanderer. Prediger, was auch immer ist, weil sie die Wahrheit nicht annahmen, gab Gott ihnen kräftige Irrtümer. In vielen christlichen Kreisen wird Jesus verdrängt. Nicht nur, dass dieser messianische Jude sich wegdreht, sobald der Name Jesus da an der Pinnwand oder auf der Leinwand erscheint. Aber wenn du die Kirchen anguckst, weißt du, da dominiert Bildung, da dominiert das Geld, da dominieren gute Werke, Humanismus, Kunst und was weiß ich, Unterhaltung, aber nicht Jesus. Geh mal in den Gottesdienst. Jetzt vor Ostern. Wer wird dir groß erzählen, dass Jesus Christus ist gekreuzigt, Jesus Christus ist auferstanden, Jesus Christus kommt bald wieder? Hör doch auf, sagen sie mit. Wir müssen jetzt leben, heute und hier. Was sagt Gott einmal in der Bibel? Und das ist diese Ursünde, eine der schlimmsten Sünden. Mich, die lebendige Quelle, verlassen sie und machen sich löchrige Brunnen, die doch kein Wasser bringen. Mich, sagt Gott. Diese lebendige Quelle verlassen. Sie, stell dir mal vor, Gottesdienst, wo Jesus nicht mehr die Mitte ist, wo der Heilige Geist nicht mehr die Mitte ist, wo, was ist das noch? Nur noch Humanismus. Ganz gleich in der Freimaurerkreise gehen. Löchrige Brunnen, die doch kein Wasser bringen. An Jesus scheiden sich die Geister. Das ist so verblüffend, so erstaunlich, so entsetzlich. Ich habe schon oft erlebt, da kannst du mit den Leuten über alles Mögliche sprechen. Himmel und Hölle, Tod und Leben. Aber sag nur Jesus und da gehen gleich Jalousien runter. Warum? Wer nicht an Jesus glaubt, der lebt nicht mehr richtig. Der existiert nicht mehr richtig. Der kann das nicht verkraften. Jesus, Jesus, Jesus. Ein Verwandter von mir ist, oder von der Heidi, also meine Frau, ein Verwandter ist ein überzeugter Jehovas Zeuge gewesen, will mich bekehren, kommt extra zu mir, von Hamburg runtergefahren und will mich überzeugen, dass ich, ja, Jehova, 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 verstehst? Und dann hat er sich, wir haben damals noch Telefonkurspredigt gehabt, dann hört er sich, bevor er zu mir kommt, hört sich die Telefonkurspredigt an und dann sitzt er, wir unterhalten und so, und dann sagt er, weißt du, was du sagst, ist alles richtig. Aber nur Jesus, 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 Jesus. Ich sage, was willst du? Jehova, Jehova, dieser Name steht nicht mal in der Bibel. Und der Jude weiß nicht mal, wie das ausgesprochen wird. Jahwe und Gott, wenn er Gott schreibt, dann macht er Gehe und Haken und TT. Der Name Gottes ist unaussprechlich. Aber die Engel vom Himmel haben uns einen Namen gegeben und in keinem anderen Namen ist Heil als Jesus. Und er wird sein Volk von ihren Sünden selig machen. Jesus. Also das ist keine Erfindung von den Aposteln oder den Griechen oder den Apostel Paulus. Jesus. Weil sie ihn ablehnen, den Sohn Gottes. Da sagt die Bibel einmal, Johannes 1, Vers 12, wie viele ihn aufnahmen, denen gab er Macht, Kinder Gottes zu werden. Du merkst plötzlich in dem Namen Jesus, wenn du mit Jesus lebst, nicht mit deiner christlichen Religion, Weißt du, Religion ist nur eine Fantasie, eine Philosophie, eine Theologie. Lehre über Gott. Das kannst du die Lehre über Gott gar nicht so richtig definieren. Wer ist Gott? Wo ist Gott? Das kannst du sowieso nicht fassen. Ein Kirchenvater hat ein Erlebnis gehabt und er hat über Gott nachgedacht, über den allmächtigen Gott und so weiter. Was ist Gott? Wo ist Gott? Wo findet man Gott? Und er geht so, meditiert am Strand und dann sieht ein kleines Kind, es grabt ein Loch aus, eine Grube und rennt zum Wasser mit seinem Eimerchen und füllt wieder das in das Loch. Und dann sagt dieser Theologe, dieser Gelehrte, Kind, was machst du? Ich will das Meer ausschöpfen und hier in mein Loch füllen, in mein Graben. Unsinn! Du kannst in deinem Hirn Gott nicht fassen. Alle Himmel können ihn nicht fassen. Aber Jesus, wenn du anfängst mit Jesus zu leben, entdeckst du etwas. Dann plötzlich ist dein Glaube kein toter Glaube, kein totes Leben. Dann bist du plötzlich voller Hoffnung. Weil Jesus lebt, lebe ich auch morgen. Halleluja. Wir singen es und ich bin begeistert. Ich singe das gerne, weil Jesus lebt. Toter Glaube, das bringt mich nicht in den Himmel. Totes Christentum ist nur ein frommer Club für mich, mehr nicht. Verstehst du, sitzen sie beieinander, ist vielleicht nett, ein Kaffeekränzchen. Dieses tote Christentum ist nichts anderes wie, ja, da sitzen ein paar Philosophen, unterhalten sich und so weiter, versucht einer den anderen zu übertrumpfen oder anständig zu sein. Sie glauben an das Gute, die wollen nur das Beste für die Menschheit, human, Nächstenliebe. Aber was nützt dir die Nächstenliebe, wenn es keine Ewigkeit gibt? Kein Gott. Gott ist mit mir erst zufrieden, wenn ich Jesus akzeptiere. Halleluja. Gott ist mit mir erst zufrieden, wenn ich Jesus akzeptiere. Der wahre Glaube glaubt nicht nur an das Übernatürliche, sondern es glaubt an Jesus, der in diese Welt gekommen ist, Sünder selig zu machen. Deshalb diese Ursünde, diese alte Sünde ist weg mit diesem. Deshalb die Auferstehung Jesu ist mehr für mich als nur ein schönes Bild, Osterbild oder ja eine schöne philosophische Idee. Das kann uns nicht die wirkliche Hoffnung geben. Erst die Person Jesus gibt uns Hoffnung, gibt uns Leben. Er ist wahrhaftig auferstanden. Amen, praise Gott. Wer einen lebendigen Heiland hat, der sieht das Leben mit ganz anderen Augen. Der verzweifelt nicht. Und ich habe davon, verstehst du, in meinem Herzen habe ich was, wenn ich einen lebendigen Heiland habe. Er lebt. Und ich habe durch die Auferstehung Jesu, durch das, was er in mein Leben hineinkam, habe ich einen Schlüssel für mein Leben. Der Auferstandene, ich fürchte mich nicht mehr. Der ist bei mir. Egal, ob wenn er durch die Tür reinkommt oder durch verschlossene Tür. Fürchtet euch nicht. Mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden und unter der Erde. Mit dem auferstandenen Christus hat der Tod den Schrecken verloren. Nach der Auferstehung Jesu sehe ich die Welt mit ganz anderen Augen. Die Welt vor Jesus, am Kreuz kann jeder sterben. Und damals sind Tausende und Abertausende am Kreuz gestorben. Jesus ist nicht der Einzige, der am Kreuz starb. Mit ihm sind gleich 3 Stück gekreuzigt worden. Sterben kann jeder. Aber auferstehen. Und das, Gott hat ihn auferweckt. Und Gott hat ihm einen Namen gegeben, der über alle Namen ist. Und deshalb, wer Jesus ablehnt, versündigt sich an Gott, beleidigt Gott. Lehnt Gott ab. Und Sünde ist mehr als nur Zielverfehlen. Es ist Rebellion gegen Gott. Den will ich nicht haben. Ich glaube lieber an Buddha, an Mohammed, Konfuzius, Hare Krishna oder was weiß ich an was. Ich möchte nicht umsonst leben. Deshalb, ich habe ihn angenommen und ich freue mich über Jesus. Er ist meine Hoffnung. Welch Glück ist erlöst zu sein durch Jesus Christus. Und jetzt, in allem, was ich jetzt von Jesus weiß und lerne, sehe ich, wie ich leben soll, wie ich kämpfen soll, wie ich glauben soll, so wie er, so wie Gott ihn gesandt hat, so sendet Gott mich und berührt mich. Und ich bin hier auf dieser Erde und diese Erde, Brüder und Schwestern, ist der Austragungsort aller wichtigen Entscheidungen. Diese Erde, hier fallen die Würfel, hier entscheiden wir uns für oder gegen Jesus. Das ist die einzige Entscheidung, die wir in unserem Leben treffen müssen und sollen. So, und ich darf jetzt durch den Glauben an Jesus Christus. Ich nehme ihn an. Was ist das, wenn ich Jesus aufnehme? Wie macht man das? Und das ist ganz einfach. Ich übernehme seine Rolle jetzt in diesen Tagen, in diesem Leben, in meiner Situation, wo ich bin. Denn jede Generation, habe ich vorhin gesagt, muss sich neu entscheiden. Nicht nur Adam und Eva, sondern auch ich. Auch meine Kinder und meine Enkelkinder. Ich kann deshalb für sie nicht garantieren. Ich kann sie segnen, ich kann für sie beten. Aber sie müssen sich selbst entscheiden, welchen Weg sie gehen und wie Gott sie führt. So. Es reicht nicht in unserem Leben, dass ich jetzt mich hinsetze und sage, oh, danke, Jesus, du machst es alles. Nein, ich muss kämpfen. Aber richtig kämpfen. Weißt du, und der Teufel ist so ein Spitzbub, so ein Gauner. Weißt du, er sagt, kämpfe, 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 kämpfe. Aber der Herr hat gelehrt und ich versuche rüberzubringen, was Sünde ist. Zuerst den Herrn kämpfen lassen, den Herrn arbeiten lassen, den Herrn sprechen lassen. Und dann komme ich erst. Weißt du, so spricht der Herr. Nein, der Herr muss erst mal zu mir sprechen, damit ich sprechen kann. Ich habe eine ganz blöde Sache zeitlang gehabt in meiner Bibel, da heißt es im alten Martin-Luther-Deutsch, und er tat seinen Mund auf und sprach, und das lese ich in der Kinderfamilienandacht, und dann sagt eines meiner Kinder, weißt du, wir sollen wieder wie die Kinder werden. Dann sagt der Papa, aber wie kann man mit einem verschlossenen Mund sprechen? Und er tat seinen Mund auf und sprach. Verstehst du? Wie kann er mit einem verschlossenen Mund sprechen? Das muss, Gott muss zuerst mir den Mund, das Herz, die Augen, die Ohren auftun, damit ich glauben kann, damit es weitergeht mit meinem Leben. Die große Sünde der Menschen ist, sie mögen Jesus nicht. Sie mögen Jesus nicht. Kannst doch so schön erzählen und ausschmücken und ach präsentieren. Weißt du, sie mögen Jesus nicht. Es gibt verschiedene Sünden, aber alle diese Sünden kommen aus einer Sünde raus, dieser Ursünde Satans, Stolz. Ach, wir sind was Besseres. Stolz. Und diese Sünden, die aus dem Stolz kommen, das ist Prahlerei, stolze Gedanken, das Richten, Eifersucht auf andere Menschen. Warum bin ich nicht so weit? Rebellion, Ungehorsam, Unglauben, Faulheit, alles aus Stolz. Ach, lass doch den machen. Egoismus, Selbstgefälligkeit. Und das bewirkt dann das Negative in meinem Leben. Weil sie den Leib des Herrn nicht unterscheiden können. Zuerst Jesus und dann ich. Und nicht ich und dann Jesus. Verstehst du? Das ist so wichtig. Die Eins davor und dann 000. Und weil sie das nicht erkennen, sind die Menschen krank. Sind müde. Sind voller Zweifel. Sind blind. Haben einen Schleier vor den Augen. Grau und starr, geistlich. Und dann kommt alles Mögliche raus. Verstehst du? Dass sie sich trennen und spalten und streiten und zanken. Wie heißt es einmal im Psalm 40, Vers 13? Meine Sünden haben mich ereilt. Ich kann's nicht mehr drüber erblicken. Herr, eile, hilf mir und rette mich. Meine Sünden haben mich eingeholt. Gerade aufgrund von Stolz, von Arrogant. Also ich brauche keinen Arzt. Ich bin Kind Gottes. Ja, aber das ist Sünde. Weißt du, weil viele Menschen rennen zuerst zum Arzt und dann erst zum Herrgott. Aber wir sollen zuerst zum Herrgott gehen und dann erst zum Arzt. Und Gott hat nichts gegen Ärzte. Dr. Lukas, der das Lukas-Evangelium geschrieben hat, war ein Arzt. Und Paulus hat ihn mitgenommen auf seinen Reisen, lange Zeit, bis er da die Lydia geheiratet hat, in Thyatira nachher sich niedergelassen hat und dann wieder in der Apostelgeschichte auftaucht. Aber Arzt, Gott hat sogar Kräutlein wachsen lassen und in der Bibel, in der Offenbarung lesen, und die Blätter vom Baum des Lebens werden zur Gesundung der Nationen dienen. Sogar die Teeblätter. Egal welche Blätter, Brennnessel. Zur Gesundung der Nationen. Nur nebenbei. Was sagt Jesus, Matthäus 11, Vers 28? Kommt her zu mir alle, die mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. Und dann heißt es weiter, und nehmt auf euch meine Last und mein Joch, denn mein Joch und meine Last ist sanft. Aber zuerst mal kommt zu ihm. Jesus will uns von unseren Sünden reinigen. Einer der großen Sünden, die ein Mensch begeht, oder einer der vielen gefährlichen Sünden ist Unreinheit. Und dann denke ich schon ans Essen. Verstehst du ganz? Guck mal, die Wurst ist vergiftet. Verstehst du, da ist so viel Wasser drin in der Wurst, dass du Fleisch gar nicht mehr unterscheidest und findest, da musst du mit der Lupe suchen, wo ist das Fleisch? Nur, das sind so viele Dummheiten, was die Leute heute machen. Alles nur süß und bequem und einfach. Aber die Bibel sagt Unreinheit. Und wir wundern uns, woher kommt die ganze Krankheit? Ich glaube, der Albert Schweitzer war das, der das gesagt hat. Wenn ein Kannibale einen Europäer fressen würde, würde er sich vergiften an ihm. Verstehst du? Weil er schon so vergiftet ist. Oh, das war damals. Verstehst du, als er noch in Lambarene wirkte? Unreinheit, weißt du, kommt durch die Ohren, durch die Augen, durch das, was wir wahrnehmen, durch unsere Sinne. Und das ist, was nachher aus dem Herzen rauskommt. Nicht das, was zum Mund reingeht, verunreinigt den Menschen so sehr, sondern was dann rausgeht. Die Unreinheit und die Zunge. Die schlimmsten Sünden, die ein Mensch begehen kann, sind meistens nicht durch die Hände, sondern durch die Zunge. Lästerung. Fluchen. Welcher Art auch immer, über die Zunge. Weißt du, das ist nämlich, wie ein Mensch verunreinigt wird. Und deshalb sagt Jesus so radikal in Matthäus 5, Vers 27 und folgende Verse. Wenn dich dein Auge ärgert, reiß es aus. Wenn dich dein Arm ärgert, hack es ab. Weißt du, wenn dich die Glieder sündigen und zum Sündigen verleiten, dann sollst du dagegen ankämpfen. Weißt du, nicht, dass ich das mache, oder dass Gott macht. Ich muss hier mich beteiligen. Ich muss die Dinge, meine Hand amputieren lassen, mein Auge rausreißen lassen. Wenn die Dinge so schlimm sind, dass ich nicht mehr beherrsche. Tertullian, ein Kirchenvater, konnte mit seinem Sex nicht klarkommen, hat sich kastrieren lassen. Vielleicht müssen sich manche kastrieren lassen, nur nebenbei. Weil sie mit vielen Dingen nicht zurechtkommen. Weißt du, wir müssen überlegen, lieber blind in die Ewigkeit gehen, als sehend in die Hölle. Lieber einarmig in den Himmel gehen, als mit beiden Armen in der Hölle landen. Verloren gehen. Und deshalb, was Jesus hier sagen will, nicht, dass du dich verstümmeln lassen sollst, sondern die Sünde ernst nehmen. Wie ernst die Sünde ist. Und die gefährdet deinen Körper, den Tempel, den der Heilige Geist bewohnen sollte. Wir werden versucht, mit unseren Augen, sündigen mit unserer Zunge und so weiter, versündigen uns ständig. So wie die Wissenschaftler da aus England entdeckt haben, der Mensch lügt 200 Mal am Tag. So ein verlogenes Pack sind wir. Entschuldigung, 200 Mal. Noch ganz schnell ein paar Sünden, die wichtig sind. Weißt du, eine der schlimmen Sünden ist Unglaube. Nicht nur, dass du Jesus ablehnst, aber Unglaube. Eigentlich, wenn ich so die Bibel lese, Jesus hat hier mehrmals seine Jünger gescholten. Das ist nur der einzige Grund, wo Jesus die geschimpft hat. Ihr Ungläubigen, ihr Kleingläubigen, ihr Kleinkarrieren, könnt ihr nicht glauben? Könnt ihr mit mir nicht eine Stunde wachen? Unglaube, Ungehorsam. Unglaube ist ein weiteres Übel, ein ungläubiges Herz. Hebräer 3, Vers 12, ein böses Herz. Jesus hat siebenmal seine Jünger zusammengestaucht in den Evangelien, ihr Ungläubige. Es scheint so, dass Jesus nur wegen den Unglauben sie getadelt hat, obwohl sie in der Berufung waren, von Gott berufen, von Gott auserwählt und so weiter. Aber Unglaube ist eine Beleidigung Gottes. Gott ist da, Jesus ist im Boot, Jesus ja, ist gegenwärtig, aber sie glauben es nicht, Unglaube. Unglaube. Und er stellt Gott, dass er sich um seine Kinder nicht kümmern kann. Das ist eine Beleidigung Gottes. Gott kann mich nicht versorgen. Und dann muss der Heiland sagen, und wenn schon der Vater, der menschliche Vater, sich für seine Kinder sorgt, wie viel mehr der himmlische Vater? Ihr Kleingläubigen, ihr Kleinkarierten, Gott kann euch versorgen. Schon allein unsere Versorgung ist so wichtig. Hier versagen wir meistens. Gott kann mir nicht finanziell versorgen. Ich kann meine Miete nicht bezahlen. Ich kann meinen Strom nicht bezahlen. Ich kann mein Fahrgeld nicht bezahlen. Verstehst du schon? Dieses Kleinkarierte. Jesus möchte, dass wir tagtäglich im Glauben leben. Ihr Ungläubigen. Und wenn wir keinen Glauben haben, dann kommt Depression, dass wir dann schlechte Launen haben, entmutigt sind. Ich habe es nicht erreicht, was ich wollte. Und der Herr hat mir nicht geholfen. Der Herr hat mich in den Stich gelassen. Wie oft denken wir, der Herr lässt mich im Stich. Das ist eine Sünde. Weißt du, da muss Moses einmal sagen, Gott, nimm mich aus dem Buch des Lebens. Ich möchte nicht mehr in dem Buch da mit den Juden zusammen, mit den Israeliten zusammen sein. Nimm mich aus dem Buch. Denn eines Tages, weißt du hast das Volk rausgeführt mit großen Plagen aus Ägypten und was weiß ich, du hast große, wunderbare Dinge getan und sie in der Wüste gebracht und jetzt kannst du nicht mal durch die Wüste durchbringen. Weißt du, Gott hat dich herausgeführt aus dieser Welt. Gott hat dich errettet zu einem fantastischen Leben. Und er hat das Gute angefangen und er wird auch das vollenden, was er angefangen hat. Deshalb Unglaube, vertraue Gott. Der hat dir deine Kinder gegeben, damit du und dein ganzes Haus selig werden. Ja, aber die glauben alle nicht an Gott. Die gehen nicht in die Kirche. Warte mal ab. Wenn du nicht mal da bist, da werden sie auf dem Friedhof sehen. Verstehst du? Und da werden sie vielleicht eine Predigt hören. Vielleicht auch nicht. Ist egal. Aber irgendwo, irgendwie werden sie was von Gott abbekommen. Da läuten doch die Glocken. Was soll denn das? Verstehst? Was sind die Glocken? Verstehst du? Sogar die Glocken sprechen für sich. Land, Land. Höre des Herrn Wort. Glaube und Unglaube. Das ist so dicht beieinander. Weißt du, dann sagst viele Menschen sagen, ja, ich habe die Verheißung, ich weiß es, die Verheißung ist Wort Gottes, es ist Wahrheit. Aber Gott kann mir nicht helfen. Damals, früher, ja, da wirkt er Zeichen und Wunder, aber heute, nein, bitte. Wir lesen zweimal in der Bibel, als er ihren Glauben sah, und das waren immer Ausländer, die Samariterin, die und was weiß ich, immer Ausländer waren, als er ihren Glauben sah. Solchen Glauben habe ich in Israel nicht gefunden. Aber er sah auch ihren Unglauben. Nicht nur den Glauben. Der Herr sieht ganz genau, ob du glaubst oder nicht glaubst. Und jedes Mal war der Heiland begeistert, als er den Glauben bei den Menschen sah. Und er muss entsetzt sein, als er den Unglauben sah, bei seinen Jüngern. Er war enttäuscht. Weißt du, dass die Menschen nicht bereit waren, dem himmlischen Vater zu vertrauen. Der, der euch in diese Welt gesetzt hat, der bringt euch durch. Verzweiflung ist eine Sünde, die aus dem Unglauben rauskommt. Verzweiflung. Deshalb sind so viele Menschen heute hoffnungslos. Und es beginnt mit einer Sünde, Stolz. Mich kann der Herr nicht versorgen. Ja, wer bist denn du? Was bildest du dir ein? Mich kann der Herr nicht versorgen. Weißt du, du beraubst Gott, betrügst Gott. Er hat dich geschaffen und hat dich wunderbar gemacht. Und deshalb, du lässt Gott durchfallen. Gott, du hast mich hier nach Deutschland gebracht, du hast mich das und das an mir getan, aber ich komme nicht durch. Er hat gewollt, er hat das Wollen dir gegeben, dass du Christ wirst. Er gibt auch das Vollbringen. Und deshalb, du begrenzt Gott. Das ist eine Sünde, Gott zu begrenzen. Gott zu beschneiden. Verzweifeln heißt aus dem Aramäischen übersetzt, hinabsteigen in die Hölle. Das ist Verzweifeln. Hineinsteigen in die Hölle. Das ist ein widerwärtiges Leben. Hinabsteigen in die Hölle. Fang an zu verzweifeln und es geht abwärts mit dir. Und zwar rapide. Da fällst du aus allen Wolken. Bist entsetzt. Das sind die Sünden. Ja, meine Wünsche, meine Gebete sind nicht erhört worden. Vielleicht war die Zeit noch gar nicht reif für die Gebetserhörung, für die Heilung. Und das bringt dich dann zum Wahnsinn. Du kommst in Schleudern, hinabsteigen in die Hölle. Du verzweifelst. Ganz einfach. In der Hoffnung, versinkst in der Hoffnungslosigkeit, tötest deine Seele. Je tiefer du runtersteigst, ich kann nicht glauben. Ich möchte gerne glauben, aber ich kann nicht. Du musst es nicht können. Er hilft unserer Schwachheit. Ist ein Zeichen an Mangel vom Heiligen Geist. Du öffnest dich dem Heiligen Geist, du denkst, ich muss alles machen, ich kann nicht glauben. Wer kann schon glauben? In der Bibel ist ein Mann, der kommt zum Heiland und so weiter. Und dann der Herr Jesus sagt, wenn du könntest glauben, du würdest Wunder sehen. Natürlich im anderen Fall. Aber das sind die Aussprüche Jesu. Und dann sagt dieser Mann, ich kann nicht glauben, hilf meinen Unglauben. Hilf meinen Unglauben. Verstehst du, du kannst nicht glauben, musst auch nicht, streng dich auch nicht an. Bitte den Herrn und er wird es geben, über Bitten und Verstehen. Verzweiflung ist mehr als nur ein negativer Zustand der Seele. Weißt du, du bist gegen deinen Willen Gottes in deinem Leben, ich kann nicht glauben. Weißt du, wisse, Gott hat einen Plan mit deinem Leben, von Anfang an, er hat dich gewollt, dich geplant. Und jetzt triff eine Entscheidung, ich gehe mit dem Herrn und wandle mit dem Herrn, egal wie die, in welcher Verfassung jetzt meine Seele ist, ob ich jetzt sehe oder nicht sehe, spüre oder nicht spüre seine Nähe. Verzweiflung ist ein geistiger Akt, aber auch die Entscheidung. Ich bin entschieden zu folgen Jesus, verstehst du? Ist eine Entscheidung in meinem Kopf, nirgendwo anders. Nicht, wo ich hineingerate oder was da ist. Nein, ich glaube an Gott. Und dieses Verzweifeln, Gott aufgeben, ist ein Akt geistiger Art. Es ist in dir, du verzweifelst. Weißt du, du verdammst dich sogar selbst. Was sagt die Bibel? Ist jemand in Christus, so ist nichts mehr Verdammliches in diesem Menschen. Deshalb sich selbst verdammen. Das ist Verzweifeln. In der Verzweiflung verdammt sich Mensch sich selbst. Der Judas, weißt du, der Judas konnte nicht warten. Ich habe unschuldig Blut vergossen. Das werden wir hören in den nächsten Tagen. Der Judas Ischariot, der seinen Herrn verkauft und verraten hat, der konnte nicht warten. Petrus hat genau die gleiche Sünde begangen. Und er hat gewartet, bis Jesus kommt. Bis Jesus aufersteht. Und du siehst, nicht vorher verzweifeln, das Geld zurückschmeißen und abgeben den hohen Priester. Nein, warte ab, bis Jesus wieder zu dir spricht, bis Jesus dir begegnet. Verzweiflung ist die Vorwegnahme der Verdammung. Ich habe unschuldig Blut vergossen. Weißt du, sich selbst zu beschuldigen, sich selbst anzuklagen. Und das ist ein Werk Satans. Der Teufel klagt uns nämlich an. Du konntest nicht schweigen. Du hast nicht aufgepasst. Du hast dich selbst nicht kontrolliert, im Griff gehabt. Römer 7, wie heißt es so im Römer 7? Ich, elender Mensch, wer wird mich erlösen von den Banden des Todes? Ich, elender Mensch, das ist Selbstverdammnis. Hör doch auf, das ist, was Gott nicht möchte. Ich, elender Mensch, nimm die Gnade Gottes an, die Hand ist ausgestreckt. Der Herr sagt Ja zu dir. Er hat Ja zu dir gesagt, bevor du geboren bist. Und er hat Ja zu dir gesagt, als er dir Jesus sandte. Er sagt Ja zu dir, verzweifle nicht. Bedroh dich selber nicht, verstehst du? Verdamm dich selber nicht. Klag dich selber nicht an. Treib die ganzen Klageweiber raus aus deinem Leben. Aber die Ursache für dieses Übel ist geistlicher Stolz. Ich, elender Mensch. Verstehst du? Ich, elender Mensch, sich schlecht fühlen. Du kannst dich gut und schlecht fühlen. Beides liegt in deiner Macht. Weitere Übel. Verstehst du, was wir Christen haben? Du kannst dich schlecht fühlen, aber du kannst auch jetzt ein Heiliger, dich als Heiliger fühlen. Nein, eine verbreitete Sünde ist, dass die Menschen nach menschlicher Heiligkeit streben. Ich bin der Schärfste, bin der Beste. Ach, wir sind die einzig wahren Gläubigen. Nur wir sind die alleinselig machende Kirche. Wir. Schau das Gleichnis von dem Pharisäer und Zöllner an. Verstehst du? Gott, ich danke dir. Lukas 18. Gott, ich danke dir. Ich danke dir. Ich danke dir. Hör doch auf, so fromm zu reden. Ich danke dir. Schlag an die Brust und sag, Gott sei mir Sünder gnädig. Und dann mach weiter. Also, ich danke dir. Du musst mit deinem Gebet und nichts andere beeindrucken. Das ist Stolz. Du glaubst gar nicht, was mir alles eingefallen ist. Ich habe so die Leute durch die Gemeinden durchgegangen, wo ich mal gedient habe, was für Eindrücke die Leute schon geschunden haben. Ich, weißt du, entweder eine liebe Schwester, die ist noch nicht beim Herrn, die ist noch da in Heilbronn. Aber diese liebe Schwester, weißt du, wenn sie gebetet hat, hat sie, oh, lieber Heiland, ich bin so hilflos, ich bin so schwach. Weißt du, denkst, wenn du wimmerst und jaust und klagst und weinst, dass Gott dich deswegen hört? Das ist auch Stolz und Einbildung und Arroganz. Und dann denke ich nur an einen anderen Bruder, dass sie ganz nach Heilbronn kam, da betet, lieber Gott, ich danke dir. Da habe ich gedacht, Mann, du bist doch lauter Heilige hier geraten. Wo bist denn du? Und hinterher habe ich festgestellt, dass dein Leben gar nicht gestimmt hat. Wir überspielen vieles. Theater. Das ist gute Theater, Leute. So. Wir sollen weder das noch das betonen. Wir sollen natürlich sein. Nicht unnatürlich. Pharisäer in diesem Gleichnis. Weißt du, er ist nicht böse. Er ist gar nicht negativ. Sondern er dankt Gott, dass er das alles Böse gar nicht macht. So wie dieser Zöllner daneben. Und du siehst, er richtet. Stolz richtet andere Menschen. eine Sünde. Und viele leiden darunter und sterben sogar darunter. Mit welchem Maß du misst, mit dem Maß wird auch dir gemessen. Rede negativ über andere Leute, die sind zu dick, die sind zu dünn, die sind zu komisch. Und du wirst plötzlich dumm und dick und komisch. Verstehst du, Gott lässt zu, dann plötzlich, dass über dich geredet wird. Und dann spürst du, was das ist. Oder musst gar nicht reden, sondern nur denken. Gott hat zu mir mal geredet. Weißt du, zu mir, ich habe in der Gemeinde in Stuttgart eine Schwester gehabt, immer am Ende des Monats hat sie nie Geld gehabt. Weil sie ständig bei Neckermann und Otto und was weiß ich, wie diese ganzen Händler hießen, immer so auf Kredit gekauft hat und sie hat gegen Ende des Monats kein Geld gehabt. Und immer wieder, oh Pastor, bitte mit mir, ich kann meine Miete nicht bezahlen, ich weiß nicht, was ich meinen Kindern vorsetzen muss und da kann und so weiter. Immer ständig nur gejammert und gejammert und gejammert. Und ich, Pastor, mal tut es, ich denke, ich habe nur gedacht, ich habe nichts, niemand gesagt, aber in meinem Herzen habe ich gedacht, Mensch, die Frau soll sich ihr Geld besser einteilen. Und ein bisschen haushalten, verstehst du, und nicht immer auf Kredit kaufen. Habe ich nur so gedacht. Und was ist mir passiert? Als ich diesen Gedanken so fertig hatte und ausgemalt hatte und ein paar Wochen vergangen sind, plötzlich komme ich selber in Schulden. Und zwar unverschuldet. Aus welchem Grund auch immer. Und dass ich gesagt habe, Herr, ich tue Buße. Das war ein Fehler, was ich gemacht habe. Ich tue Buße, ich werde nie mehr jemanden richten. Lass, du bist der Richter. Der Herr strafe dich. Verstehst du? Ich bin nicht für dich zuständig. Und du solltest über deinen Bruder, deine Schwester nie was Negatives sagen. Wenn du das etwas sagst, das fällt alles auf dich zurück. Und zwar zehnfach. Zehnfach. Das Echo-Gesetz. Der Zöllner, der ist nur mit sich selbst beschäftigt und sagt, Gott, sei mir Sünder gnädig. Und Gott nimmt diesen Sünder an. Aber hier habe ich eine Lektion gelernt. Alle, die irgendwie mit Gott leben und so weiter, die werden angefochten und die werden geheiligt, und zwar vom Herrn. Ich muss niemand heiligen. Ich muss niemand zurüsten. Ich muss niemand dienen. Ich predige nur und erzähle den Leuten, was passiert und dass, wenn das passiert, dass du nicht entsetzt bist, dass es passiert ist. Verstehst du? Aber dann, der Herr zeigt dir, guck mal, richte nicht, auf dass ihr nicht gerichtet werden. Du strafst dich selber. Du strafst dich selbst. Du regst dich über die Krankheit. Mensch, die sollen die Medizin nehmen und die sollen so machen, die sollen ein bisschen mehr Gymnastik machen, ein bisschen hüpfen gehen oder was weiß ich. Ja, anstrengen, nicht so jammerlich sein und so weiter. Und dann, was passiert? Passiert bei dir das Gleiche? Du kannst einen Unfall oder was anderes noch. Du, sei demütig. Sei demütig, auch wenn du erlöst bist, auch wenn es dir gut geht, auch wenn du Kind Gottes bist. Sei demütig. In Offenbarung Kapitel 4, Vers 10 und folgende Verse lese ich, im Himmel die Erlösten, die Ältesten, die bekommen ihre Kronen, aber so, die haben die Kronen nicht auf ihr Haupt gesetzt, sondern gleich als sie die Kronen empfingen, haben sie gleich die Kronen zu den Füßen Jesu gelegt. Herr, du bist würdig. Du bist würdig zu nehmen Lob, Dank, Preis und Ehre und Anbetung. Ich habe nichts verdient. Geschwister, wir müssen einen Gedanken haben, ich habe die Seligkeit, das Glück, Gesundheit oder Heil und Heiligung nicht verdient. Jeder Einzelne. Weißt du, nach Lukas Kapitel 17, Vers 10, wenn wir in den Himmel ankommen oder wenn wir vor Gott beten, sollten wir nur dieses Gebet sagen, Herr, ich danke dir, dass ich dein Kind sein darf. Wir sind Knechte, unnütze Knechte. Nicht, ich bin nützlich. In dem Moment, wo du glaubst, dass du nützlich bist, erfolgreich bist, bist du schon ein Versager. In aller Liebe. So, Hochmut, Stolz, das ist die schlimmste und gefährlichste Todsünde für mich persönlich. Stolz und Hochmut. Sprüche Kapitel 16, Vers 18, ganz schnell. Wer zugrunde gehen soll, steht drin. Aber das sagen auch die Griechen. Verstehst du, dem lassen die Götter Flügel wachsen. Wer zugrunde gehen soll, der wird zuvor stolz. Und Hochmut kommt vor dem Fall. Weißt du, plötzlich wachsen die Flügel. Ich werde ein Engel. Und du weißt nicht, dass du ein Bengel bist. Das ist interessant. Die einzige Sünde, die ohne etwas anderem auskommt, das ist Hochmut und Stolz. Weißt du, es steht allein für sich. Alle anderen Sünden sind irgendwie im Zusammenhang mit anderen Dingen. Mit anderen Menschen, wie auch immer. Aber Hochmut und Stolz kommt aus meinem Herzen. Die einzige Sünde, die in meinem Herzen geboren wird, das war die Sünde vom Satan und Luzifer. Für Lust und Neid und so weiter brauchen wir immer ein Objekt, eine Begierde oder irgendwie jemanden zu beneiden. Ja, der oder die. Der Hochmut kommt von innen und bezieht sich immer auf meine eigene Person, auf mich. Sie haben mich gekränkt. Sie haben mir nicht gedankt. Sie haben mich nicht gefragt. Verstehst du? Mich nicht gefragt. Da ist eine Oma. Weißt du, die machen sie große Familienfete. Feiern, wollen groß feiern, so Grillparty draußen machen. Und sie haben sie die Oma nicht eingeladen. Und dann haben sie gedacht, ja, Oma, wir müssen doch auch einladen. Auch du gehörst zur Familie. Dann haben sie die Oma eingeladen. Dann sagt die Oma, ich kann nicht kommen. Doch, du kannst kommen. Ich kann nicht kommen. Und dann haben sie gefragt, ja, warum kannst du nicht kommen? Ich habe um Regen gebeten. Verstehst? Immer, du brauchst immer eine andere Person. Hochmut ist die Ursünde. Man will über Gott sein. Und man findet sich selber schön und groß und stark und mächtig, erfolgreich, glücklich. Meine Schönheit. Und weh, wenn jemand noch schöner ist als du. Denk an Schneewittchen. Verstehst? Wenn noch jemand schöner ist als du. Und dann kommt der Fall. Die erfolgreichen Menschen, sie glauben, ihnen gelinge alles. Aber bei mir klappt es alles wunderbar. Und müssen dann irgendwann feststellen, es klappt nicht. Und Gott erlaubt es, dass es nicht klappt. Das sind die Ergebnisse. Erfolg macht moderne Menschen hochmütig. Oder auch, ja, ich habe ja alles, bin gar satt und bedarf nichts. Das sind die Sprüche, die in der Bibel auch drin stehen, vor 2000 Jahren. Und man verfällt in einen Verblendungszustand. Oh, bei mir ist alles prima, wunderbar. Stolz ist dämonisch. Also gefährliche Sünden ist mein Thema heute. Und dieser Dämon Stolz führt immer weg von Gott, früher oder später. Ich brauche keinen Rat. Die Bibel lesen muss ich ja nicht. Ich habe alles in meinem Herzen. Du hast nichts in deinem Herzen. Verstehst du? Oder ich höre auf mein Herz. Das macht nur bum, bum, bum. Verstehst du? Da ist ja nichts drin. Jetzt musst du erstmal in dein Herz was rein. In dein Herz muss was rein. Du kannst nicht nur, ich höre auf mein Herz. Oder höre auf dein Herz, auf die innere Stimme. Da, der Magen arbeitet. Verstehst du? Das ist die innere Stimme. Weißt du, es muss der Heilige Geist unserem Geist Zeugnis geben. Das ist viel mehr als nur die innere Stimme. Nicht nur irgendwelche Gefühle und Eindrücke und was weiß ich. Zuerst einmal ist Gott, mit Gott zuerst zu reden. Gott als erstes anzurufen. Ist jemand krank? Weißt du, der sollte anrufen, die Gemeinde, die Ältesten oder irgendein Bruder und Schwester, bitte bet für mich, denk an mich im Gebet. Ich muss zum Arzt gehen. Und dann gehst du zum Arzt. Also, es steht nirgendwo geschrieben, dass der liebe Gott dich heilt oder dass der Arzt dich heilt. Es ist nur, du musst gehorchen lernen. Du musst Gott an erster Stelle setzen. Trachte zuerst nach dem Reich Gottes und dann erst wird euch alles andere zufallen. Dann werden meine Gebete erhört. So, zuerst mal das Wort Gottes fragen. Also den Herrn befragen. Was sagt die Bibel? Also ich muss zum Arzt gehen. Mein Magen, meine Nieren und meine Därme, was weiß ich. Das alles stimmt bei mir nicht. Mein Körper ist kaputt. Meiner ist nicht kaputt. Gott sei Dank, aber trotzdem. So ist es. Was sagt die Bibel? Dann heißt es, der Herr erforscht Herz und Nieren. Verstehst du? Oder Herr, was habe ich schlucken müssen, dass mein Magen so versaut ist? Oder warum ist meine Nase voll? Stirnhöhlenentzündung. Was vertrage ich nicht? Dass mir die Schnauze voll ist. Ich soll dann den Herrn fragen, was hat es zu sagen? Und dann sagt der Arzt das und das, vergib, und dann kannst du deine Tabletten nehmen. Und die werden dir helfen. Und wenn du den Herrn nicht zuerst gefragt hast, dann werden deine Tabletten, die Spritzen, die Operation nichts nützen. In aller Liebe. Richtig ist zuerst mal den Herrn und dann erst selbst das Bestmögliche tun. Zuerst den Herrn, Gott, der Herr, dein Gott ist dein Arzt und dann ist der andere Arzt, die Unterärzte, die Assistenten oder wer auch immer ist, dann erst die befragen. Aber zuerst mal der Herr, dein Gott ist dein Arzt. Und das war das Geheimnis auch in Israel, dass da kein Kranker und kein Gebrechlicher unter ihnen war. Weil die haben weit und breit in der Wüste keine Apotheke gehabt. Die haben weit und breit kein Krankenhaus gehabt. Die haben weit und breit keinen Doktor gehabt. Der Einzige, der in der Medizin und so weiter unterwiesen war, das war wahrscheinlich der Moses. Und alle anderen, das waren nur Hilfsarbeiter, die in der Ziegelproduktion gestanden sind. Moses war in aller Weisheit Ägyptens unterwiesen, das ist okay. Aber dann empfängt er vom Herrn, obwohl er alles weiß, der Herr muss ihm sagen, das befiehlt den Kindern Gottes. Und Gott gebraucht unsere Weisheit. Gott gebraucht unser Studium, unsere Intelligenz. Aber zuerst muss er gefragt werden. Jetzt habe ich schon so viel von diesen gefährlichen Sünden, von Todsünden und was weiß ich, von welchen Sünden auch gesprochen. Lasst uns einfach den Herrn an erste Stelle setzen. Dann stimmt die Rechnung. Dann geht alles auf. Wenn der Herr als Erster ist. Herr, was soll ich jetzt tun? Wo soll ich hingehen? Morgens, wenn du aufstehst, der erste Gedanke, sollte der Herr sein. Und dann kann der Tag laufen. Dann kann der Tag laufen. Oder wenn du, steht in der Bibel einmal, Römer 11, Vers 16, glaube ich, oder so steht, Römer 11 auf jeden Fall, wenn die erste Gabe, die Erstlingsgabe dem Herrn gegeben ist, dann ist die ganze Gabe gesegnet, das ganze Brotkorb ist gesegnet, wenn der Erstlingsgabe, deshalb ich ermutige, nimm den Herrn an erster Stelle, du sollst, und das ist das erste Gebot, was ich betrachtet habe heute Abend, du sollst den Herrn, dein Gott, an erster Stelle setzen, keine anderen Götter mehr haben, auch nicht die Götter in weiß, oder in schwarz, oder wie auch immer, der Herr ist mein Gott. Und ich will den Herrn zuerst an erster Stelle setzen. Vater, ich danke dir, dass du uns richtig pulst, dass du uns richtige Gedanken gibst und dass du uns mehr und mehr von dieser Welt ablenkst und dass wir zuerst mal auf dich hören, auf dich fragen, mit dir diskutieren, mit dir alles besprechen und dann erst mit den Menschen, mit unseren Freunden und Ratgebern und ja, mit Gottlose und auch nicht Gottlose, egal mit wem, aber zuerst möchten wir mit dir die Sache reinmachen oder die Sache klären und die Sache besprechen und dann erst mit allen anderen Menschen. Herr, und wir möchten nicht zuerst einmal nur mit uns selbst beschäftigen und nur mit anderen Leuten beschäftigen. Nein, zuerst kommst du. Halleluja. Und nicht auf die Freunde hören. Die Freunde versuchen uns immer wieder zu überreden, wie beim Hiob. Die versuchen uns immer wieder zu überreden, mach das und das ist falsch und klagen einen an. Aber Herr, wir reden mit dir. Wir reden mit dir und wollen mit dir Gemeinschaft haben. Du bist unser Arzt, du bist unser Heiler, du bist unser Befreier, du bist unser Fürsorger, du sorgst für uns. Dich möchten wir an erster Stelle in unserem Leben setzen. Können wir Amen sagen? Amen. Praise Gott. Lass uns den Herrn preisen. Was singen wir noch für ein Lied?